Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Aus fürs Neo-Magazin Royal. Wir schauen zurück auf 6 Jahre. Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio.
Ciao, liebes Neo-Magazin. Ciao, Bömi. Ganz viel Erfolg, das kommt wirklich von Herzen. Komm bald wieder, ja, mach's gut. Thanks for the fight. Ganz viel Erfolg bei eurer neuen Sendung im neuen Jahr. Hab
dich lieb. Von Satiriker zu Satiriker. Klaas Häufer-Umlauf und sein Abschied von Jan Böhmermann. Heute Abend wird das Neo-Magazin Royal zum letzten Mal nach 6 Jahren ausgestrahlt im Spartenkanal ZDF Neo. Böhmermann geht aber nicht in Rente, sondern der Grund ist seine Beförderung. Ab Herbst nächsten Jahres wird er dann mit einem neuen Format im ZDF-Hauptprogramm zu sehen sein. Und wir wollen die letzte Sendung jetzt zum Anlass nehmen, das Neo-Magazin Royal zu würdigen. Denn das hat es verdient. Im Studio ist Medienkritiker und Kompressorkollege Matthias Dell. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, der Varoufake, das Erdogan-Schmähgedicht, die Mutmaßungen ums Strache-Video. Reden wir gleich alles noch im Einzelnen drüber. Aber erstmal, wie fällt die Bilanz aus nach 6 Jahren Neo-Magazin Royal?
Dass das unglaublich gut gemachtes Fernsehen war und dass Böhmermann, der ja vorher auch schon andere Formen von Fernsehen gemacht hat, da eigentlich sein Format gefunden hat. Und Harald Schmidt, bei dem er ja auch mal gearbeitet hat, der hat immer amerikanische Showlegenden zitiert, die gesagt haben, sobald du dein Format gefunden hast, lass dich am besten mit den Füßen zuerst aus dem Studio raustragen. Das macht Böhmermann jetzt nicht, deswegen kann man auch gespannt sein, was dann danach kommt, weil man schon sagen kann, dass er mit dieser Show tatsächlich eine Relevanz erzeugt und entwickelt hat, die das deutsche Fernsehen eigentlich selten hinbekommt. Und das hat andererseits damit zu tun, dass er ein sehr guter Entertainer ist, ein sehr professioneller und andererseits, dass er extrem medial intelligent ist und sehr clever mit diesen ganzen Social Media und Internetöffentlichkeiten umgegangen ist, die das Fernsehen heute ja umgeben.
Mhm. Wobei du sagst, relevant entwickelt. Das heißt, das war nicht immer so.
Das Format muss ich ja auch finden, ist auch vollkommen normal bei jeder Sendung so. Am Anfang war das quasi noch ein bisschen spaßiger und hat so im Prinzip eine Social-Media-Karriere, wenn man so will, hingelegt. Also zu merken, welche Themen trenden und was entwickelt diese Relevanz. Am Anfang waren das so mediale Scherze mit Stefan Raab auch oder eine eigentlich auch sehr schön gemachte Zusammenfassung, Historisierung der 90er, die ja eigentlich gar nicht so ein glorreiches Dekade sind, popkulturell betrachtet, die aber eben sehr gut zusammengebaut war.
Grunge, bauchfrei beim Fool's Garden-Konzert. Im Antischock Discman lief Magic Affair. Statt SMS pagten wir mit Skyper und Quicks. Zockten Monkey Island 2 auf 20 Floppy Disks. Ja, das war schon ziemlich geil da. In den 90ern.
Das könnte man sagen, ist ja so ein bisschen bei den amerikanischen Vorbildern abgeschaut. Jimmy Kimmel macht das in seiner Show auch häufiger, dass er so Dance-Moves historisiert. Aber eigentlich spannend wurde es bei Böhmermann dann 2015 mit dem Varoufake.
Ja, und das war eben der Clip, bei dem Böhmermann auf die ARD-Talkshow von Günther Jauch reagiert hat. Der hat ein Video eingespielt, in dem der damalige griechische Finanzminister Varoufakis Deutschland den Stinkefinger zeigte, was Böhmermann dann zum Anlass nahm, ein Video zu veröffentlichen, das so tat, als sei dieses Video manipuliert, also Verwirrung total.
Genau. Und das Interessante war eigentlich, dass Böhmermann im Prinzip gesehen hat, da ist zum einen das Problem, dass der Jauch irgendwie das benutzt und sich so empört. Und zum anderen, dass der Varoufakis dann in der Sendung selber damit konfrontiert, sagt irgendwie, das ist gedoktert. Und die Sendung ist hingegangen und hat sich da reingenistet quasi und hat so getan, hat eine gute Geschichte dafür erfunden, wie dieses Video hätte manipuliert werden können. Das klang dann ungefähr so.
And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Right?
Wo ist denn da jetzt der Finger gewesen? Da war ja gar kein Stinkefinger drin, meine Damen und Herren. Ist der Finger also wirklich fake? Aber wer faked denn sowas? Das kann doch nur eine. Also, es kann aller. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das eventuell eine kleine gebührenfinanzierte Losershow war.
Also sehr geschickt die falsche Fährte gelegt.
Genau, ne? Da merkt man auch, wie er mit Erwartungen spielen kann und so weiter. Und das Interessante war, dass das einen Vormittag lang das politisch-mediale Berlin total irritiert hat. Die Bild-Zeitung hat sich gefragt, die ARD hat sich gefragt, haben wir was übersehen? Sind wir dem Fake aufgesessen? Ein bisschen schade daran ist, dass eigentlich die eigentliche Botschaft dadurch ein bisschen unterging, weil es natürlich der Fake von Böhmermann war. Und die eigentliche Idee von ihm war, was anderes zu sagen, nämlich eine Form von Kritik an dieser Berichterstattung der ARD zu üben.
Liebe Redaktion von Günther Jauch, Yannis Varoufakis hat Unrecht. Ihr habt das Video nicht gefälscht. Ihr habt einfach nur das Video aus dem Zusammenhang gerissen und einen griechischen Politiker am Stinkefinger durchs Studio gezogen, damit sich Mutti und Fadi abends nach dem Tatort nochmal schön aufregen können. Der Ausländer, raus aus Europa mit dem! Er ist arm und nimmt uns Deutschen das Geld weg. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wir sind hier die Chefs. So.
Also das war eigentlich der Kern, auf den die Satire zielte. Und der ging so ein bisschen unter, weil natürlich am Ende Bild und ARD sagen könnten, hä, war das doch nicht gefaked. Andererseits gab es dann auch ein sehr schönes, und das sind dann so Weiterungen, in denen Böhmermann sich bewegt, so ein sehr schönes Videomeme. Das kann man bei so ein bisschen im Hintergrund hören. Das ist so ein eigentlich ein spanischer Küchenhelfer, der eine ganz bescheuerte Geschichte aus seinem Leben erzählt und sehr, sehr toll lacht irgendwie. Und da hat dann jemand praktisch diesen Böhmermann-Stunt runtergelegt und der erzählt jetzt mit den Untertiteln in dem Fall, wie also Kai Diekmann gezweifelt hat und wer sich entschuldigt hat und so weiter. Also er beömmelt sich eigentlich darüber, dass die Leute tatsächlich einen halben Tag lang geglaubt haben, sie seien im Fake aufgesessen. Und das ist eigentlich das, was Böhmermann damit quasi geschafft hat.
Ja, also eigentlich immer gegen die Erwartungen letztlich. Hat er am Ende aus dieser Sache gelernt, also dass er mit anderen Aktionen anders vorgegangen ist, um wirklich seine Message rüberzubringen?
Na, ich finde zum Beispiel diese Strache-Aktion, wo er nichts mit zu tun hat, das Ibiza-Video, das wurde ihm zugespielt, er hat es gekannt, das, wo Strache, der Vizekanzler, irgendwie seinen korrupten Charakter zeigt. Davon hat er gewusst, aber hat er es dann so geschickt designt und man könnte sagen, das sind so die Taktiken von Twitter und Facebook, die er da übernimmt, retweeten und liken und so, wo er also vorher eine Erwartungshaltung aufbaut, Andeutungen macht, von denen er eben weiß, dass das kommt, auch kurz vor der Veröffentlichung des letztendlich der Recherche dann, hat er so eine Andeutung gemacht und das führt dann dazu, dass der Vizekanzler Österreichs in seinem Rücktrittsgespräch nichts Besseres zu tun hat, als auf ihn zu referieren.
Und ich frage mich, wer diese Netzwerke sind und welche Rolle auch der Herr Böhmermann in diesem Zusammenhang spielt. Aber dessen ungeachtet sage ich heute zu mir, aber auch zu Ihnen, ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler.
Das ist von Strache natürlich auch Taktik, dass er da ein Feindbild an die Wand wirft, um seinen Leuten zu sagen, guck mal, der böse Böhmermann und sowas, den ihr hasst, der ist an mir schuld. Aber es ist natürlich auch ein Akt von absoluter Grotesk, dass da ein Vizekanzler steht und einen deutschen Satiriker irgendwelche Sachen anhängen will.
Bevor das jetzt eine komplette Lobhudelei wird, gibt es denn auch Dinge aus 6 Jahren Neo und Magazin Royale, die man kritisch sehen kann oder die du kritisch siehst, wo Böhmermann eben nicht perfekt inszeniert und reagiert?
Na, ich würde sagen, dass man zum Beispiel in Sachen Rassismusdiskurs merkt, dass er bei Weitem nicht so avanciert ist, wie er es im Idealen ist. Es gab zum Beispiel das Schmähgedicht mit Erdogan, da würde ich auch sagen, ist es zum Beispiel so, dass natürlich die Idee ist, man will ihn größtmöglich beleidigen und dann greift er zu diesen rassistischen Stereotypen. Da würde ich aber sagen, kann man auch durchaus das Video so lesen, dass er sagt, ich habe auch eine gewisse Lust, in kritischer Absicht diese Stereotypen reproduzieren zu können. Man hätte es auch anders machen können, wenn man ein Bewusstsein dafür gehabt hätte, dass Reproduktion von solchen Stereotypen auch etwas Problematisches hat. Ein anderes Beispiel wäre diese Aktion gewesen, da hat ein CSU-Politiker damals das N-Wort gesagt, dann hat Böhmermann eine Sendung gemacht, die Roberto Blanco eröffnet, vor so Schokoküssen stehend und wieder mal sagen müssen, ist nicht so schlimm, ein bisschen Spaß muss sein. Das sind Sachen, die sind eigentlich, das macht irgendwie Roberto Blanco für das deutsche Fernsehen, die deutschen Medien seit 30 Jahren. Das wäre so ein bisschen so, als wenn Böhmermann quasi sein Varoufake als großen Bedenkartikel in der Wochenzeitung veröffentlicht hätte und nicht als dieses tolle Video, was dann mitten in die Timelines hineinging.
Dennoch, der positive Eindruck überwiegt natürlich selbstverständlich. Was werden wir vermissen, wenn wir jetzt heute Abend zum letzten Mal das Neo Magazin Royale sehen können?
Naja, eben auch eine Arbeit, die vor allen Dingen eben an der Zeit dran ist, ohne peinlich zu sein. Also Böhmermann hat es eigentlich geschafft, so YouTube-Ästhetiken ins Fernsehen zu übersetzen und das mit einer sehr großen Souveränität und den ganzen Möglichkeiten, die er hat. Es gibt ja zur Sendung, gehört ja auch dazu, dass er im Prinzip recherchierte Magazinbeiträge, die früher in Monitor oder Panorama gelaufen werden, zum Beispiel Homöopathie oder dem Schufa-Business oder eben zuletzt auch zu den Hohenzollern-Forderungen an den deutschen Staat. Und da kann man eben schön sehen, wie dieses Witz-Fakt-Wechselspiel, was auf YouTube eben die Leute bei Stange hält, bei Böhmermann auch gut funktioniert.
Da ist er, Kaiser Wilhelm II. Der hatte nicht nur Eier aus Stahl, sondern sogar Eier aus Kruppstahl. Was vermutlich ungefähr so aussieht. Peniswitze. Männer lieben Peniswitze. Noch einen, kein Problem. Der Kaiser hatte nicht nur Eier aus Kruppstahl, sondern auch einen riesen Schwengel. Das hier, die dicke Bertha, die hat die Firma Krupp extra für deinen Ur-Uropa gebaut, Georg Friedrich. Weil der einfach, ich sag mal so, entweder einen kleinen Penis hatte oder richtig Bock auf Weltkrieg.
Also da kann man sehen, dass es wirklich kaum Leute gibt, die das so überzeugend hinbekommen, die damit auch junge Leute erreichen. Und deswegen können wir gespannt sein, was ab Herbst 2020 dann im ZDF passiert.
Jan Böhmermann wird heute zum letzten Mal das Neo Magazin Royale moderieren, nach sehr erfolgreichen und innovativen 6 Jahren. Matthias Dell hat Bilanz gezogen. Erfolgreich, aber deutlich weniger innovativ Donald Trump und das Thanos-Meme. Der US-Präsident inszeniert sich als Oberschurke im Marvel-Universum. Was das für den demokratischen Diskurs bedeutet, das fragen wir in unserem zweiten heutigen Kompressor-Podcast.